Wow, sagte Anna-Maria, als Rebecca Martinson verschwunden war. Glaubt ihr, wir müssen uns vor der Besprechung morgen früh in Reihe und Glied aufstellen? Alphabetisch, wie in der Schule? Aber bei Ture Krekula hat sie heute fantastische Arbeit geleistet, sagte Sven-Erik. Ohne sie? Ja, ja, sagte Anna-Maria ungeduldig. Ich dachte nur, ein wenig Bescheidenheit könnte auch nicht schaden. Eine Sekunde lang, die eine Ewigkeit zu dauern schien, war alles still. Sven-Erik Stolnake sah sie an. Anna-Maria starrte zurück, bereit, sich zu verteidigen. »Na, wenn man dann mal gehen dürfte«, sagte Fred Olsson und stieß auf Zustimmung bei Tommy Rantakjöre, der erklärte, seine Freundin sei jetzt sicher schon sauer, sie habe vor über einer Stunde wegen des Abendessens angerufen und er habe versprochen, von unterwegs einen Film mitzubringen. In einer kleinen Stadt wie Kiruna verbreiten sich Nachrichten schnell. Der Gerichtsmediziner Lars Pochjanen erzählt seiner Gerichtstechnikerin Anna Granlund, dass Rebecca Martinson die tote Wilma Perl schon gesehen und ihm erzählt habe, Wilma sei nicht im Fluss gestorben. Anna Granlund steht unter Schweigepflicht, aber sie muss es doch ihrer Schwester erzählen, als sie zu Mittag im Restaurant Laguna eine Pizza essen. Die Schwester verspricht, dicht zu halten, aber Familie zählt doch nicht, deshalb erzählt sie es abends ihrem Mann. Der Mann der Schwester erzählt es einem Kumpel, als sie abends nach dem Krafttraining in der Sauna sitzen. Der Kumpel geht zusammen mit einem alten Einwohner von Pilijärvi, Stig Rautio, auf die Jagd. Sie laufen einander vor dem Supermarkt über den Weg. Und nun erzählt der Kumpel, fragt, ob Stig Wilma Perl schon gekannt habe. Sie sei offenbar ermordet worden. Und Stig Rautio, der jagt auf dem Grund und Boden von Ture und Hjalmar Krekula. Jetzt sucht er Isak und Kerto Krekula auf, um Ture die Pacht zu bezahlen, der, wie er von Tures Frau gehört hat, gerade bei seinen Eltern weilt. Das mit der Pacht hat keine Eile, aber Stig ist neugierig. Der Ort, ja, sogar ganz Kiruna weiß, dass die Polizei bei den Brüdern Krekula eine Durchsuchung vorgenommen hat, dass das mit den Morden an Wilma Persson und Jörleifa Arnason zu tun hat. Isak liegt wie immer in letzter Zeit in der Schlafkammer. Kerto bietet Stig keinen Kaffee an. Sie wissen alle, dass er zum Schnüffeln gekommen ist, aber das können sie nicht ansprechen. Er reicht ihnen einen Umschlag mit dem Pachtbetrag. Er sagt, er habe gehört, die Polizei sei da gewesen. Verdammte Idioten. Nullen. Was bilden die sich verdammt nochmal ein? Bald werden sie sicher auch bei ihm auf der Matte stehen. Dann erzählt er die Sache von Staatsanwältin Martinson und Gerichtsmediziner Pochjanen, dass sie von Wilma geträumt hat und dann zum Gerichtsmediziner gegangen ist. »Bald werden die sich wohl Kristallkugeln kaufen, statt Diebe zu jagen«, scherzt er. Natürlich verzieht niemand auch nur den Mundwinkel. Der Scherz bleibt in der Luft hängen, klobig und unbeholfen. Die Familie Krekula ist genau wie sonst. Hjalmar mampft Kartoffelbrei und Würste, Ture klopft mit dem Fingernagel an die Kaffeetasse und Kerto schenkt nach. An diesem Tag scheint wirklich nichts Besonderes geschehen zu sein. Sie kommentieren nicht mit einem Wort, was Stig über die Polizei sagt. Und es wird nur sehr lange sehr still in der Küche. Ture zählt die Scheine in dem Umschlag und fragt, ob Stig sonst noch etwas auf dem Herzen habe. Nein, das hat er ja nun nicht. Er muss sich trollen, ohne im Ort etwas erzählen zu können. Als er gegangen ist, sagt Ture ihm hinterher, »Was für ein blödes Scheißgerede, dass die Staatsanwältin von ihr geträumt haben soll.« Kerto sagt, »Mit Papa geht es bald zu Ende. Das hier wird noch sein Tod.« »Die Leute reden«, sagt Ture. »Das war immer schon so. Sollen sie doch.« Da schlägt Kerto mit der flachen Hand auf den Tisch, schreit, »Du hast gut reden.« Sie fängt an, den Tisch abzuräumen, obwohl Hjalmar noch nicht fertig ist. Ein deutliches Signal, dass jetzt genug geredet worden ist. Immer ist genug geredet worden, denkt Hjalmar. Das war auch damals so, im Herbst, als der Vater den Infarkt hatte. Als Johannes Svavare im Suff losgeredet hat. Auch da war fast sofort genug geredet.